Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Veränderungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Woobie Box, einer Audiobox für Kinder, die mit Spotify funktioniert. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Kennst du das, wenn eins deiner Kinder plötzlich seine Ernährung umstellt und alle müssen hinterher? Ich finde so, als du das Thema Veränderung vorgeschlagen hast, fiel mir das sofort ein, dieses, wenn in so einem, sagen wir mal, Familiensystem einer sagt, so, jetzt mache ich was anders, also ich esse das nicht mehr oder ich esse nur noch das oder viel mehr von dem oder so und der Rest muss dann so hinterher hecheln. Also das ist so mein Erleben gerade, also wenn eins meiner Kinder mal wieder an seiner Ernährung herum dreht, du hast dich auf das eine System irgendwie eingestellt und dann hast du viel zu viel von dem da, weil du das gar nicht mehr brauchst oder so. Und denkst du so, hä, hier verändert sich's dauernd, aber ich schneide es überhaupt nicht mit. Ja, und dass das ja dann plötzlich so nervt. Also
ja, Veränderungen können anstrengend sein, vor allem, wenn wir sie sozusagen nicht selbst gewählt haben, sondern wenn sie so ein bisschen über uns kommen. Und gerade das Thema Familienernährung ist ja da auch mega spannend, weil da einerseits natürlich sehr persönliche Entscheidungen drin hängen und andererseits aber ja einfach auch sehr praktisch so eine Alltagslogistik. Ne? Also man wünscht sich ja einfach, dass man weiß, ich muss das einkaufen und das sind meine Go-To-Essen, die ich in 20 Minuten auf dem Tisch habe. Und wenn dann dazu gehört, ich mache irgendwie eine superschnelle Spaghetti Bolognese oder was und dann jemand sagt, ich esse aber kein Hackfleisch mehr oder so, dann musst du erstmal wirklich umdenken und sagen, wie mache ich das jetzt oder ersetze ich das oder koche ich zwei Essen. Und also ich habe das bei uns in der Familie wirklich manchmal erlebt, dass ich so dachte, irgendwie schrumpfen jetzt so unsere Essen, die wirklich alle in der Familie essen, zusammen auf irgendwie drei Gerichte oder so, die wir so rotieren können. Und genau, gerade wenn dann eben auch eine Veränderung nicht von dir selbst herbeigeführt wurde, also wenn du nicht sagst, ich habe beschlossen, wir essen jetzt mal wieder mehr Gemüse oder so, sondern wenn auf einmal deine Kinder beschlossen haben, wir essen kein Gemüse mehr, dann fühlt sich das eben auch oft sehr fremdbestimmt und unangenehm an und wir haben oft so einen Widerstand gegen so eine Veränderung und auch entdecken da, ich sage immer zu meinem Mann, dann entdecke ich meine konservative Seite, weil ich dann so denke, kann nicht einfach alles bleiben, wie es ist?
Voll.
Ja, war doch gut so, wie es war. Und da muss ich oft dran denken, wenn mir Eltern erzählen, dass sie gar nicht so gut verstehen können, warum ihr Kind sich jetzt gegen diese oder jene Veränderung so sperrt. Ne? Also Kinder können ja auch total konservativ sein in dem Sinne, dass sie oft gar nicht so Bock haben an bestehenden Systemen, die für sie gut funktionieren, irgendwas zu verändern. Und deswegen sind halt auch Veränderungen und Übergänge im Familienleben oft gar nicht so leicht.
Voll. Ja, genau. Ich glaube, das ist genau der große Unterschied. Also, wenn ich Lust auf Veränderungen habe, dann finde ich das natürlich super. Aber wenn die halt so von hinten links daherkommt, ja klar, genau. Ich glaube, Menschen mögen wahrscheinlich nur Veränderungen, oder? Wenn sie von ihnen selber initiiert wird, denke ich gerade so. Also,
ja, das überlege ich gerade, weil ich glaube, also selber eine Veränderung anzustoßen, im Sinne von, ich fange jetzt diesen Sport an oder ich fange jetzt dieses Hobby an, diese Freundschaft, einen neuen Job oder irgendwas, das geht ja oft auch mit sehr viel Selbstwirksamkeit einher und auch mit so einem gewissen Dopaminausschüttung im Sinne von, was Neues und Spannendes passiert, das findet mein Gehirn interessant. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob auch sozusagen Veränderungen, die wir nicht gewollt haben oder nicht selbst initiiert haben, auch cool sein können. Und ich glaube, das gibt es schon auch, so im Sinne von positive Überraschungen, weißt du? Also du bist irgendwie bei der Arbeit und hast mit nichts gerechnet und auf einmal kommt jemand und sagt, hey, wir würden dich gerne befördern oder irgendwas. Also für dich und mich als Selbstständige ist das nicht so ein realistisches Szenario, aber es gibt ja Menschen in Angestelltenverhältnissen, denen sowas passiert. Und die dann vielleicht auch mal ganz positiv überrascht sind, wo sich irgendwie eine Chance auftut oder irgendwas passiert. Aber sowas hätte ja immer noch ein Element von Wahlfreiheit. Ne? Also nehme ich so eine Chance an oder nicht. Und ich glaube, so eine fremdbestimmte Veränderung im Sinne von, bisher war irgendwas für dich total okay, so wie es war, und auf einmal geht es nicht mehr, kann oft zu sehr viel Frustration führen. Und zwar selbst bei so kleinen Dingen. Ja, also wir leben ja ziemlich ländlich und haben ein Auto als Familie, aber mein Mann hat für seine Arbeit, weil er auch sehr, sehr viel da unterwegs ist, noch einen Dienstwagen. Das heißt, in der Praxis haben wir, böse, zwei Autos im Alltag zur Verfügung und brauchen die tatsächlich auch in dem Sinne, dass unser Alltag darauf ausgerichtet ist, ne, dass wir mit zwei Autos durch die Gegend fahren können und alle die ganzen Termine unserer Kinder und so damit bewerkstelligen können. Und dann hatte ich vor einiger Zeit eben unser Auto ein bisschen aus Dösbaddeligkeit verunfallt. Nichts Schlimmes, aber halt kaputt. Mhm. Und dann war mein Mann auch noch auf Dienstreise und auf einmal hatte ich halt einfach kein Auto zur Verfügung in unserem Alltag. Und es gab für alles Workarounds und Lösungen. Und natürlich gibt es Fahrräder und Busse und so, wobei auf dem Land das wirklich halt echt auch nochmal anders ist als in der Stadt. Ne? Da gibt es halt einen Bus in der Stunde und wenn du den verpasst, stehst du da.
No blame game hier, klar.
Aber das war wirklich so, dass ich so richtig merkte, da war so eine Alltagsfrustration auch da. Mhm. So dieses, warum läuft jetzt nicht alles so, wie es einfach immer läuft? Warum muss ich mich jetzt permanent in meinem Alltag umstellen und erstmal Busfahrpläne studieren und gucken, wie das Wetter wird und wie anstrengend ist das denn und so? Und es fiel mir wahnsinnig schwer, mich nicht die ganze Zeit zu bemitleiden dafür, dass ich jetzt in meiner Alltagslogistik was ändern muss. Und ich habe das überhaupt nicht geschafft, darin so was Positives zu sehen im Sinne von, hey, ökologische Woche, wir machen irgendwie alles ohne Auto. Sondern ich war einfach frustriert von dieser nicht freiwilligen Veränderung.
Ja, ja. Und ich glaube, wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen also klar gibt es die wohlfeilen Veränderungen, ja, also du und ich setzen uns jetzt hin und sagen, Nora, ich habe eine Idee, wie wär's, wir starten diesen Podcast jetzt immer Dienstagnachmittags und dann sagst du, was, wieso, das ist doch keine gute Idee und ich sage aber andererseits und irgendwann finden wir eine Lösung, sagen wir machen es Mittwoch um früh, ja, so und dann haben wir was verändert und dann ziehen wir das 6 Wochen durch und hoffentlich halten wir uns alle dran und dann funktioniert das so. Aber in meiner erlebten Welt ist ja Veränderung eher so, macht einer.
Hm.
Also Veränderung ist meistens, habe ich so das Gefühl, nicht was, was so groß besprochen wird, sondern du hast halt ein Kind, das plötzlich seine Schuhe selber anziehen kann oder in seinem eigenen Bett schläft oder eben nicht in seinem eigenen Bett schläft und immer noch nicht in seinem eigenen Bett. Also die ganze Veränderung, die mir gerade einfällt, ist überwiegend nonverbal, wenn wir jetzt mal so von diesen erwachsenen Luxusfeldern wie Erwerbsarbeit oder sowas.
Ersprechen gemeinsam eine Veränderung, ja. Nee, und du hast total recht. Ja. Und das Spannende ist ja, weil du jetzt gerade so sagst, Kind schläft im eigenen Bett, Kind schläft nicht mehr im eigenen Bett. Das sind ja nüchtern betrachtet beides möglicherweise Veränderungen von dem Status quo. Und trotzdem betrachten wir die als Eltern oft völlig unterschiedlich. Das erlebe ich auch ganz viel in meinen Vorträgen und Workshops, wenn ich mit den Eltern spreche, dass da sehr stark vorherrscht, dieses Bild von so einer Art linearen Entwicklung, ne? Also das Kind entwickelt sich aus der Unselbstständigkeit als Neugeborenes linear in die Selbstständigkeit eines Jugendlichen und dann wird sozusagen jeder Schritt in Anführungszeichen in die richtige Richtung als was Positives entwickelt, ne? Das Kind fängt an zu essen, das Kind stillt sich ab, das Kind gibt seinen Schnuller her, das Kind schläft im eigenen Bett, irgendwie so, das ist so die Vorstellung, so läuft das. In Wirklichkeit ist ja kindliche Entwicklung überhaupt nicht linear, sondern es kann durchaus sein, ich habe ein Kind, das schläft super durch, bis es das nicht mehr tut. Und dann macht es das einfach auch eine ganze Zeit nicht mehr. Oder ein Kind stillt super viel weniger und man denkt so, ah, wir sind mit dem Stillen fast durch und auf einmal legt es nochmal so eine Kehrtwende hin und stillt nochmal wie ein Neugeborenes oder so. Das erlebe ich in der Stillberatung ganz oft, dass Mütter denken, Stillen wird automatisch immer nur weniger. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und auch beim Thema Schlafen haben wir auch selbst mit unseren Kindern erlebt, gibt es durchaus manchmal sowas, dass man denkt, ha, Umzug aus dem Familienbett, gut geschafft, Kind schläft im eigenen Bett, das ist die neue Freiheit. Und dann nach einem Jahr oder so sagt das Kind, ich komme jetzt doch wieder jede Nacht zu euch. Und es ist wahnsinnig schwer dann manchmal, das nicht als eine Art Rückschritt zu empfinden, ne? Sondern einfach das als genauso normale Entwicklungsphase zu begreifen, wie das selbstständiger werden. Ne? Und das ist was, wo ich einfach merke, wenn ich jetzt so in mein Postfach gucke, ne, die ganzen Nachrichten da bekomme, womit, glaube ich, ganz viele Eltern zu tun haben mit diesen Veränderungen im Leben mit Kindern. Manchmal gehen sie vom Kind aus, manchmal von den Eltern aus, wo sehr viel Unsicherheit ist. Wie mache ich das? Muss ich das initiieren? Muss das vom Kind ausgehen? Gibt es da sowas wie eine Timeline dafür? Ne? Also bis wann darf mein Kind einen Schnuller brauchen, bei uns im Bett schlafen, nicht allein zu Hause bleiben wollen, sich nicht allein mit sich beschäftigen können. Und das geht dann natürlich, wenn die Kinder älter werden, in andere Bereiche. Aber diese Grundsatzfrage, muss ich jetzt hier eine Veränderung anstoßen? Muss ich einfach warten, bis mein Kind eine Veränderung anstößt? Ergibt sich das alles irgendwie von selbst so? Die bleibt letztlich.
Aber das finde ich wirklich auch eine ganz spannende Frage, Nora. Also vielleicht magst du das noch mal ein bisschen. Kennst du das auch, dass du an einer bestimmten Sache, du beschließt, dein Kind sollte jetzt endlich XYZ können, tun, wollen, mögen, haben. Und dann bumst man ja mit einer unglaublichen Energie auf das Thema. Ja.
Ja.
Und realisiert dann im Nachhinein aber, ja, hätte ich einfach ein halbes Jahr gewartet, dann wären irgendwelche motorischen, kognitiven oder organischen, was weiß denn ich, Fähigkeiten, die hätten sich dann entwickelt und dann kann es das ja eigentlich mit links. Hm. Und das macht es aber nicht leichter, hm, weil, ganz konkret sagen wir mal, du möchtest, dass dein Kind die Schleife lernt. Gut, jetzt haben heutzutage eh alle nur noch Klettverschlüsse, aber
ja,
ich nehme
aber Schleife lernen als Kompetenz ist trotzdem irgendwann dran.
Die Kulturtechnik-Schleife binden mit Nora im Lauf. So, und jetzt ist doch die Frage, dass natürlich ein, sag, ich nehme jetzt irgendwelche Alter und bin da echt nicht im Thema. Ja. Ja? Also ein vierjähriges Kind natürlich 3 Tage für eine Schleife, ja, braucht, während ein 6-jähriges Kind natürlich nur noch 3 Stunden für eine, mhm, Schleife braucht. Also frühzeitig das mit diesem Üben anfangen, mhm, oder eben nicht. Also das finde ich so schwierig, im Alltag damit umzugehen.
Mhm. Ja. Ich finde das auch spannend und ich merke das eben auch oft. Also ich spreche ganz oft mit Eltern, die einen Veränderungswunsch mir gegenüber äußern. Mhm. Und meine erste Frage ist immer, warum jetzt? Also was ist eure Motivation? Ne? Also wenn ihr, okay, Eltern zu mir kommen und sagen, unser Kind soll jetzt wirklich mal lernen, im eigenen Bett zu schlafen zum Beispiel. Mhm. Dann frage ich immer, warum jetzt? Warum glaubt ihr, dass jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist? Und
okay.
Was ich immer spannend finde, ist, dass da sehr, sehr selten Gründe genannt werden, die sozusagen wirklich vom Kind herkommen. Also das, es wird selten dann sowas gesagt wie, wir haben das Gefühl, unser Kind hat in letzter Zeit total neugierig bei Freunden auf deren eigene Betten geguckt und danach gefragt, wann es mal im eigenen Bett schlafen kann oder irgendwie, mhm, so. Sondern ganz oft sind es so Alterssachen im Sinne von, naja, er wird jetzt ja auch bald 2. Also, ne, so eine Zäsur, oder er wird jetzt bald so und so, oder sie, oder eben auch oft solche, ja, wir haben einfach das Gefühl, er wird jetzt langsam zu groß, wir haben das Gefühl, alle anderen haben auch schon, ne, also so im Umfeld, er ist der Letzte, der noch bei uns schläft, zumindest von dem wir wissen, und es ist tatsächlich so, dass gerade Eltern beim ersten Kind natürlich auch oft so ein bisschen lost sind, mangels Vergleichswerten zu sagen, wie groß ist denn jetzt groß für was oder so. Also ich erlebe das ganz oft, dass dann zum Beispiel auch in so Stillkontexten Mütter dann so zu mir sagen, ja, ich muss jetzt einfach auch so langsam abstillen. Und dann frage ich auch, warum jetzt? Ja, es ist jetzt schon 9 Monate alt oder so. Und dann sage ich, okay, und? Also geht's dir nicht gut damit? Geht's deinem Kind nicht gut damit? Es kann ja sehr, sehr gute Gründe geben, ein Kind mit 9 Monaten abzustellen. Aber nur die Tatsache, dass ein Kind 9 Monate alt ist, ist halt kein Grund. So. Und das ist oft total interessant, erstmal so ein bisschen in den Austausch zu gehen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wir als Eltern absolut das Recht haben, im Leben mit unseren Kindern auch Veränderungen herbeizuführen, wenn es uns mit irgendeiner Situation nicht gut geht. Das heißt nicht, dass wir jede Veränderung immer sofort bekommen können. Die muss auch für das Kind machbar sein, aber wir dürfen es probieren und wir dürfen zum Beispiel bei so Themen wie Stillen oder Schlafen unsere eigenen Bedürfnisse da durchaus in die Waagschale werfen. Aber Veränderungen zu initiieren und zu begleiten und dran zu bleiben, kostet Kraft und Energie und dafür brauche ich auch eine richtige Motivation. Und sowas wie, ja, mein Kind ist jetzt irgendwie so und so alt, ist halt im Grunde genommen keine Motivation. Es ist auch kein Grund, es ist so ein Scheingrund. Wenn ich tatsächlich merke, das und das stört mich jetzt oder ne, gerade beim Stillen gibt es da manchmal wirklich auch Mütter, die so ganz deutlich beschreiben, ich will jetzt nach der Schwangerschaft und der Stillzeit meinen Körper wieder für mich haben. Mir reicht's. Ich habe jetzt 1,5 Jahre sozusagen für ein anderes Wesen mit meinem Körper zur Verfügung gestellt. Ich will das nicht mehr. Und dann bin ich sozusagen sofort dabei zu sagen, klar, das ist eine Motivation, mit der können wir arbeiten.
Ne? Damit können wir.
Okay. Und gleichzeitig will ich es nicht so darstellen, das wird ja manchmal so suggeriert, als müssten nur wir Eltern einfach eine Klarheit haben und die Kinder ziehen dann schon mit. Ja, also gerade beim Thema, kann ein Kind im eigenen Bett schlafen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vom Stillen uns so ein bisschen wegbewegen wollen. Da kann ich natürlich als Elternteil Dinge wollen und sagen, mein Partner, meine Partnerin und ich hätten unser Ehebett gern mal wieder für uns. Wir würden gern wollen, dass unser Kind im eigenen Bett, vielleicht auch im eigenen Zimmer schläft. Wir haben auch ein tolles Bett gekauft. Wir haben uns Folgendes vorgestellt, ein Einschlafritual. Mhm. Und das kann trotzdem sein, dass ein Kind das aber einfach nicht annimmt, nicht annehmen kann. Und dann kann man natürlich da ein bisschen Dinge drehen und überlegen, wie kann man es dem Kind leichter machen. Und da gibt es jede Menge Kniffe, da schreiben Herbert Ranspolster und ich in Schlafgut Baby ja auch drüber, ne? Wie kann man so einen Übergang begleiten. Aber letztlich ist es nicht so, dass, sag ich mal, der Wille der Eltern allein jetzt macht, dass ein Kind das dann auch packt. Insbesondere, also nicht nur, dass irgendwo anders einschlafen, sondern auch, dass dann die ganze Nacht da bleiben. Das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Also ich habe vor kurzem mit einer Mutter ganz kurz geschrieben, die bat mich um einen Tipp. Also sie sagte, ihr Kind würde jetzt bald 6 und sie hätten es jetzt endlich so weit, dass es im eigenen Bett einschliefe, aber es käme jede Nacht noch rüber zu ihnen ins Elternbett, obwohl es schon fast 6 ist. Das war so die Argumentation, warum das nicht so geht. Und jetzt hätte sie gern von mir einen Tipp, wie das die ganze Nacht da bleibt. Da müsste es doch einen Kniff geben. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben.
Wie bitte? Es gibt keinen.
Ja, naja, ich habe dann zurückgeschrieben, tut mir leid, ich habe nicht so wirklich einen Kniff. Mein Kind ist gleich alt, schläft auch im eigenen Bett jetzt ein und kommt auch jede Nacht zu uns. Insofern, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann sagte diese Mutter, schrieb mir dann wieder ganz nett zurück, oh, das ist so erleichternd. Jetzt, wo ich das weiß, dass dein Kind auch jede Nacht kommt, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das Verhalten meines Kindes falsch ist. Dann lassen wir es jetzt einfach so. Und da merkte man so, der Wunsch nach Veränderung war gar nicht wirklich der Situation geschuldet, im Sinne von, es belastet uns total, sondern da war irgendwie so ein Gefühl von, das darf jetzt nicht so sein. Das, da muss es doch einen Trick geben. Und dann zu sagen, vielleicht gibt's einen, aber also ich kenne keinen, der jetzt bei unserem Kind zumindest funktionieren würde, hat dann sozusagen den Druck aus der Situation genommen.
Geht auch noch ein paar Jahre später übrigens. Also du meinst, dass es dann leichter wird, diese Nicht-Veränderung auszuhalten, wenn man diese äußeren Gründe, wenn man die erstmal beiseite tut?
Also es ist natürlich nicht so leicht, aber wir hatten ja mal diese Folge gemacht zur radikalen Akzeptanz, du und ich. Und da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, dass wir ja schon auch drüber gesprochen haben, manchmal gibt es Situationen, die sind, wie sie sind, wie sie sind. Und manchmal ist der beste Umgang damit, da auch nicht gegen anzukämpfen, sondern das anzunehmen. Und dabei kann es natürlich helfen, Bewertungen und Zuschreibungen von außen möglichst weit wegzuschieben, die einen ja auch noch zusätzlich belasten, sondern wirklich zu sagen, ich gucke jetzt auf mich, ich gucke jetzt auf mein Kind und was für uns in unserem kleinen Kosmos jetzt gerade eben drin ist. Und da ist wirklich einfach die Individualität des Kindes ausschlaggebend. Und ich glaube, es passiert sehr, sehr häufig, nicht nur, aber auch im Kontext zum Beispiel von Elternschaft mit neurodivergenten Kindern, aber auch in anderen Kontexten, dass jemand von außen so drauf guckt und sagt, also in dem Alter muss das doch wirklich nicht mehr sein. Ja? Und wenn ich dann sowieso vielleicht selbst auch eine gewisse Unsicherheit habe, dann wird sowas sehr mächtig in meinem Kopf. Ne? Also diese Stimme, diese Zuschreibung von außen. Und dann macht es mir schwerer, eine Situation anzunehmen und mein Kind anzuschauen und zu sagen, mein Kind braucht das noch. Ne? Und ich glaube, das ist eine der komplexesten Herausforderungen von Elternschaft, wirklich auch manchmal differenzieren zu lernen, ist dieser Veränderungswunsch, den ich da spüre, wirklich aus mir heraus erwachsen? Also habe ich einen echten Leidensdruck, müssen wir daran? Oder ist das eher so ein mir von außen aufgedrückter, du willst doch sicher jetzt auch mal deinen Körper wieder für dich, also das ist ja wohl nicht normal. Und also meine Frau wollte in dem Alter auch nicht, also ist es so, also und dann denkt man so, ich muss mich vielleicht so fühlen. Also das ist auch was mir in Stillberatungskontexten zum Beispiel oft begegnet, dass Mütter sagen, mir wurde jetzt schon so oft gesagt, ob ich mich nicht langsam auf Abstillen freue und mal wieder ein Glas Wein trinken zu können. Und das feiert man doch als junge Mutter, endlich wieder den Körper für sich zu haben, dass sie sich dann so fast schuldig fühlen, wenn sie sagen, also mein Kind ist jetzt 14 Monate und ehrlich gesagt, mir fehlt dieses Glas Wein überhaupt nicht. So, ne? Jetzt muss ich noch ganz kurz ergänzen, weil ich jetzt hier dreimal gesagt habe, Stillberaterin, man darf auch ein Glas Wein trinken mit älteren Stillkindern, wenn man da einen entsprechenden Stillabstand hält. Das kann man durchaus bei älteren Kindern auch machen. Aber es ist, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist der, genau, dass es wirklich gerade für Frauen ist, in meiner Erfahrung, so oft ganz schwer ist, überhaupt zu wissen, ist das eigentlich jetzt mein eigenes Bedürfnis, mein eigener Wunsch oder eine gesellschaftliche Zuschreibung, wie ich mich als Mutter jetzt zu fühlen habe, mhm, und welche Konsequenzen daraus erwachsen müssen. Und das ist eigentlich ein ganz großer Teil der Arbeit in der Stillbegleitung, aber insgesamt auch in der Familienbegleitung, überhaupt erstmal wieder den Familien zu ermöglichen, zu differenzieren zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und Veränderungswünschen und diesem Gefühl von vorauseilendem Gehorsam, ich muss meinem Kind das abgewöhnt haben bis oder so. Und das ist, was, da können die Eltern nichts dafür, das wird ihnen wirklich auch von allen Seiten so angetragen. Also ich habe schon mehrfach gelesen, zum Beispiel auf Webseiten von Kitas und Kinderkrippen, was Eltern bitte vorbereiten sollen mit ihrem Kind, bevor es in die Kita kommt. Und es ist wirklich interessant, dass man dann, ich stöbere da manchmal so rum, also auf der Website von irgendwelchen Kitas, nicht Kitas, wo meine Kinder hingehen. Und lade mir sozusagen die Dokumente runter, die die Eltern an die Hand kriegen vor der Eingewöhnung. Manche haben die da so online stehen. Und das ist teilweise wild, dass dann da so steht, wir freuen uns, dass ihr Kind XY ist dann so ein Blank dann so eingefügt, bei ihnen uns bald anfängt, bis es dann hier losgeht bei uns. Gewöhnen Sie Ihrem Kind bitte an, alleine einzuschlafen, vernünftig mit Messer und Gabel zu essen, sich friedlich mit sich selbst zu beschäftigen, zu warten, und natürlich muss das Kind abgestillt sein. So, und Krippenstart ist oft mit einem Jahr. Ne? Und das macht dann den Eltern natürlich total viel Druck, zu sagen, wie kriegen wir unser Baby, das jetzt vielleicht 7 Monate alt ist, wenn wir diesen Brief kriegen, innerhalb von weniger als einem halben Jahr, soweit, dass es das alles kann. Und
das geht ja weiter, Nora West im Kindergarten war ja dann auch, also muss trocken sein. Ja. Da war, glaube ich, echt damals auch gerne noch die Schleife, die jetzt ja sozusagen mehr oder weniger ja tatsächlich obsolet ist. Oder auch bei der Schule geht es ja dann auch weiter. Also Stifthaltung soll schon mal funktionieren und all diese Dinge, ne? Also auch so denkst du, okay, es ist Mai und wie soll ich jetzt bis September meinem Kind beibringen?
Also da habe ich gerade auch, was das Trockensein angeht, auch richtige Leidensgeschichten erlebt. Es gibt wirklich viele Kindergärten, die immer noch sagen, mit Punkt 3 muss das Kind trocken sein. Und da habe ich auch echt erlebt, dass Eltern, die sonst sehr liebevoll und zugewandt mit ihren Kindern umgehen, aus so einem Druck heraus, ne, aus der Angst, den Kindergartenplatz zu verlieren, den Ersehnten, dann wirklich ihre Kinder richtig streng mit so einem Lob- und Strafe-Töpfchentraining da irgendwie versucht haben, noch so last minute aus der Windel zu kriegen, mit ganz, ganz viel Stress für alle Beteiligten. Und das finde ich wirklich schlimm. Das war für mich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig bei der Auswahl unserer Kindergärten und Schulen, wo unsere Kinder so waren, dass es da so eine Stichtage nicht gab. Aber es ist natürlich immer auch ein Privileg, das dann so wählen zu können. Also es gibt Landstriche in Deutschland, da hast du da gar nicht die Wahl, weil da einfach alle Kindergärten das verlangen. Und Das ist ein großes Thema, und ich kriege ganz, ganz oft durchaus verzweifelte Nachrichten eben von Eltern, die sich sozusagen einen goldenen Tipp wünschen für die Veränderung. Ob das dann Schnuller abgewöhnen ist, trocken werden, im eigenen Bett schlafen, abstillen. So, sag uns doch einfach die eine Formel, mit der es geht. Und Eltern haben da oft durchaus auch schon einen gewissen Leidensdruck hinter sich und, wie gesagt, kriegen auch von außen oft Druck gemacht. Also gerade auch beim Thema Schnuller kommt leider auch oft viel Druck, sowohl aus Einrichtungen als auch von ärztlicher Seite und auch oft auf eine recht unsensible Weise. Ne, so dieses, der Schnuller muss jetzt mal weg. So. Oder dann auch teilweise so diese komische Schiene übers Kind. Ne, du bist doch jetzt wohl groß, sag mal deiner Mama, du brauchst den nicht mehr. So.
Brauchst du doch nicht mehr.
Ganz viel Druck oft von zahnärztlicher Seite tatsächlich auch, wo dann sozusagen nur geguckt wird, was macht der Schnuller möglicherweise mit den Zähnen, worauf man gucken kann und muss, aber Schnuller ist halt mehr als das, ne? Wenn man sozusagen einem Kind ein Regulationsinstrument an die Hand gibt und anbietet, und manche Kinder haben einen Schnuller und manchmal nicht, und manche haben eine sehr starke emotionale Bindung an Schnuller und andere nicht, aber es ist nicht so, dass ein Schnuller einfach nur ein Stöpsel ist, den man halt nach Belieben rein und raus stöpseln kann. Und beim Baby ist ja praktisch, also stöpselt man ihn rein und beim Zweijährigen soll er weg, also stöpselt man ihn wieder raus. So, sondern daraus, wenn man sowas anbietet, dann wird daraus eine Strategie, dann wird das für das Kind ein emotional wichtiger Gegenstand und dann ist das ein sehr, sehr sensibler Prozess, da eine Umgewöhnung sozusagen zu initiieren. Das ist für viele Kinder richtig, richtig schwer. Und auch solche Sachen wie, dann kommt die Schnullerfee, dann hängen wir den Schnuller an den Schnullerbaum und so, helfen nur den Kindern, die eigentlich emotional schon gut bereit sind, ohne Schnuller zu leben und dann halt noch so einen letzten, ne, Abschiedsritus quasi brauchen. Aber Kinder, die wirklich diese Regulationsstrategie brauchen, für die ist es schrecklich, wenn die mit einem Geschenk oder mit irgendwie gut zureden dazu sozusagen genötigt werden, tagsüber, ne, jetzt geben wir den Schnuller dahin weg oder schneiden den ab oder hängen den an den Schnullerbaum und dann liegen die Kinder und abends im Bett und können nicht schlafen und ihr bisher immer verfügbares Regulationsinstrument fehlt und die weinen und schreien und kriegen den nicht zurück und haben nicht verstanden, auch so richtig in aller Tiefe, dass dieser Moment, wo sie den eingetauscht haben gegen ein Feuerwehrauto oder irgendwas, nicht reversibel ist. So. Und da wird aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft oft sehr wenig feinfühlig drauf geschaut. Da gibt es wirklich immer noch nicht wenige Eltern, die mir erzählen, dass auch in Arztpraxen ihnen einfach gesagt wurde, ja, das Kind schreit dann halt ein paar Abende, da müssen sie durch, dann ist es vorbei. Weißt du, wirklich so mit so einer total hartherzigen 50er-Jahre-Sichtweise im Sinne von, die müssen halt irgendwie brüllen und irgendwann hören sie auf. Und das ist echt noch weit verbreitet.
Ja, ich finde es interessant, dass du zu Recht ja sagst, also jetzt ist Veränderung quasi in der Luft und dann wird die von außen emotional so weit aufgeladen, dass das so ein ganz schwerer Klops insgesamt wird.
Ja.
Und ansonsten dachte ich halt darüber nach, dass ja manche dieser Veränderungen eben ja so aus der Familie kommen und andere eben von außen an die Familie herangetragen werden. Und das sind, glaube ich, so, die sind sehr artverwandt, diese Veränderungen, ne? Aber manchmal ist sowas wie, ja, Schulwechsel ist nun mal, weil jetzt alle Schulwechsel machen, das ist ja dann sowas, da kommst du ja nicht drum rum, da kannst du quasi eigentlich nur begleiten als Eltern, während bei der Schnullernummer, da hilft sozusagen Mut, quasi Information und so weiter, um zu sagen, nee, ich glaube, das musst du nicht so eng sehen, wie es vielleicht, keine Ahnung, deine Schwiegermutter sieht.
Also was für uns als Familie, wenn ich jetzt so ein bisschen eine Art generelle Formel formulieren sollte, die es natürlich nicht gibt, bei verschiedenen dieser Veränderungsprozessen immer so ein ganz gutes Leitprinzip war, war immer zu sagen, wenn es irgendeine Veränderung geben soll, irgendwas soll angewöhnt, abgewöhnt, umgewöhnt werden, so, dann müssen wir diese Veränderung wirklich sozusagen als Team meistern und nicht als Gegner. Das heißt, es darf nicht die Situation geben, wo das zweijährige Kind oder wie auch immer das Gefühl hat, ich will irgendwas oder ich brauche irgendwas und meine Eltern könnten mir das schon geben, wollen aber nicht. Und die sind quasi jetzt sozusagen meine Gegner in diesem Machtkampf. Ja, also meine Mama hat einen Schnuller, gibt mir den aber nicht. Weißt du, was ich meine?
Nee, nur nicht. So ganz habe ich es noch nicht gecheckt. Also, weil will jetzt in diesem Beispiel das Kind den Schnuller loswerden? Nee, sondern die Mutter will den Schnuller loswerden. Genau.
Also, okay, ich erkläre es nochmal anders.
Sorry.
Nein, es ist gut, dass du da fragst. Also, wir haben, ich nehme jetzt das Schnullerbeispiel als Beispiel, wir können es erweitern auf andere Situationen. Ein Kind ist 2,5 und soll den Schnuller loswerden. Und die Eltern haben Druck bekommen von außen, von ärztlicher Seite, von Kita-Seite, wie auch immer, dieser Schnuller muss jetzt weg. Dann könnte man sich ja ein Szenario vorstellen, wo Eltern mit dem Kind irgendwas erarbeiten, im Sinne von, du gibst den Schnuller dem Storch und der trägt den dann weg oder was auch immer, irgendeine Geschichte sich halt ausdenken und dann ist dieser Schnuller weg und das Kind ist total verzweifelt und die Eltern sagen so, ja, du hast den halt weggegeben, das ist jetzt so und wir können dir da jetzt nicht helfen und dann sind ja Kinder nicht blöd und sagen, ich will aber in den Laden gehen, neuen Schnuller kaufen, so ungefähr. Und die Eltern sagen, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Und dann entsteht da ganz schnell so eine Machtkampfsituation, wo das Kind quasi das Gefühl hat, Meine Eltern sind nicht mehr in meinem Team. Ich habe hier eine Not, ich brauche was. Mhm. Und meine Eltern helfen mir nicht, obwohl sie es könnten, sondern sind quasi die Gegenseite. Also die sind voll dabei bei diesem Plan, mir nicht mehr zu geben, was ich unbedingt brauche. Meine Eltern sind nicht diejenigen, die mir jetzt helfen wollen, diese Situation zu lösen, sondern die stehen da voll dahinter, dass ich dieses Ding jetzt nicht mehr haben soll. Und das kann für ein Kind sich wirklich sehr, sehr schlimm anfühlen. Also so ein bisschen hochverratmäßig, ne? Wenn man das so als erwachsene Person sich vorstellt, man wendet sich an seine Partnerin oder seinen Partner in der Not und sagt, hilf mir bitte, ich habe was für mich extrem Wichtiges verloren. Und Partnerin oder Partner würde sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du das nicht mehr hast. Ich helfe dir auch nicht, das wiederzubekommen. So, das musst du jetzt ohne schaffen. Also das würde sich auf der emotionalen Ebene sehr schwierig anfühlen. Und dann kommt sozusagen zu dieser unmittelbaren Verlusterfahrung noch diese emotionale Verlusterfahrung dazu. Die Menschen, auf die ich am meisten baue, helfen mir nicht, dieses Problem jetzt gerade zu lösen. So. Eine Alternative dazu ist ja immer, wenn eine Situation entsteht, wo Eltern und Kinder mit einer Veränderung klarkommen müssen und niemand kann was dafür und niemand kann gerade was daran ändern. Ja? Beispiel, ich habe ein Kind und das schnullert sehr intensiv und das hat zu Hause eine Kiste und da sind Schnuller drin und die sind auch da. Und ich bin aber eine echt vergessliche Mutter und ab und zu mal vergesse ich, die irgendwohin mitzunehmen. Ja? Und dann fahren wir mal zu den Großeltern und abends soll das Kind ins Bett gehen und dann sagen wir, oh Mann, wir haben den Schnuller nicht dabei, verdammt, der steht noch zu Hause, also wir haben diese Kiste nicht dabei. Und dann sagt man zu dem Kind, oh, das ist jetzt echt total blöd, wir haben diesen Schnuller nicht da. Wenn du möchtest, gehen wir morgen direkt in den Laden und kaufen auch einen neuen Schnuller. Ich will nicht, dass du ohne sein musst, aber jetzt, heute Abend, diesen Abend, den müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie anders schaffen. Weißt du, was ich meine? Dann ist die Situation eine völlig andere. Dann ist es nicht mein Kind gegen mich und ich könnte schon, aber ich will nicht, sondern wir beide gegen die Situation, dass jetzt halt gerade kein Schnuller da ist. So. Und das ist durchaus was, man soll da natürlich nicht elaboriert irgendwie Kinder anlügen. Aber es ist so ein Ding, wo ich manchmal merke, wenn Eltern so sagen, unser Kind ist so sehr fixiert auf bestimmte Dinge, dass ich dann sage, dann ändert mal das Setting. Dann macht mal ein Setting, in dem etwas nicht sofort verfügbar ist. Und dann müsst ihr gemeinsam mit der Situation klarkommen, dass es nicht verfügbar ist, ohne dass ihr diejenigen seid, die das vor dem Kind quasi zurückhaltet. Das ist keine Universallösung für alles. Das funktioniert auch nicht für jede Umgewöhnungssituation. Aber es ist oft so, dass Kinder sich sehr viel besser auf Veränderungen einstellen können, wenn sie nicht das Gefühl haben, so eine Art Willkürherrschaft ausgesetzt zu sein, wo jemand ihnen schon helfen könnte, aber nicht will, sondern halt stattdessen das Gefühl haben, die Situation ist jetzt, wie sie ist und jetzt finden wir, Eltern und Kind, gemeinsam eine Lösung, damit umzugehen. Weißt du, was ich meine?
Es wird mir klarer, ja, weil Eltern ja gerne dazu neigen, zum Beispiel im Streit- oder Konfliktfalle, so eine jetzt erst recht basta und das, also sozusagen aus irgendeinem Scheiß noch obendrauf eine das musst du jetzt mal für dein Leben lernen, Situation draufzupacken, was das Problem ja dann noch größer macht, als es eigentlich ist. Okay, verstehe. Das heißt, der Schnuller, ich sehe, dass du jetzt gern einen Schnuller hättest, wir haben jetzt leider keinen und was können wir uns jetzt da überlegen, um die Situation für dich erträglicher zu machen.
Aber da ist es gerade auch bezogen auf Kinder, also ich weiß gar nicht, wie das bei euren Kindern war, haben eure Kinder Schnuller gehabt?
Ja, beide Kinder hatten Schnuller.
Und war das für die emotional wichtig oder war das eher so, ja, egal eigentlich halt und dann irgendwann relativ undramatisch?
Also es gab nicht den einen Schnuller, sondern es gab dann immer so einen Bergschnuller. Also Hauptsache, also weißt du, so also es war jetzt nicht so ein Ding, wofür du extra nochmal mit der S-Bahn eine Stunde fährst, um das zu holen.
Ja.
Wir haben auch dann einfach aufgehört, die größeren Größen zu kaufen. Und dadurch, weißt du, dann irgendwann wird
wurden
das
die
immer
irgendwie unattraktiver so.
Die werden dann immer unattraktiver, weil man ja sozusagen gar nicht mehr den Mund richtig voll kriegt. Also ne, die gibt es ja für relativ weit, gehen die ja so, dass der Thrill einfach Stück für Stück weniger wurde.
Und das ist ja zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, was abzugewöhnen, indem man sozusagen eben nicht so einen Cut macht, im Sinne von der Schnuller ist jetzt weg, sondern Dinge werden mit der Zeit einfach so ein bisschen ausgeschlichen, ein bisschen unattraktiver. Gleichzeitig gibt es auch Kinder, die sehr am Schnullern hängen, die auch mit den Mini-Mini-Baby-Schnullern bis wirklich 4, 5, auch noch gut klarkommen und die halt trotzdem nicht hergeben. Das ist so, dass es gibt nicht das Universalrezept. Ich habe deswegen nachgefragt, weil ich so meinte, also Schnullern zum Beispiel nur zum Einschlafen ist ja auch nochmal was anderes als quasi den ganzen Tag und immer. Und das ist zum Beispiel was, wo man eben auch mit Kindern total gut so Übergänge begleiten kann, dass man sowas sagt wie, ne, wir haben eben zu Hause eine Kiste mit Schnullern und die sind auch da und die nimmt dir auch niemand weg, aber oh, jetzt auf dem Spielplatz haben wir keinen dabei und wenn du jetzt da gefallen bist oder so, dann nehme ich dich auf den Schoß und singe dir ein Lied oder erzähle dir eine Geschichte und dann wieder wir beide gegen die Schnullerlosigkeit, nicht, ich hätte einen dabei, aber den gebe ich dir jetzt mal nicht, sondern ich habe wirklich gerade keinen da und gleichzeitig etabliert sich natürlich sozusagen im Nervensystem des Kindes die Bereitschaft dafür, sich auch für andere Regulationen Strategien zu öffnen. Es gibt nicht nur die eine. Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn Stillkinder sich sehr stark übers Stillen regulieren und in jedem Moment, wo sie irgendwie Stress haben, müde sind, irgendwas immer an die Brust wollen, so, dann ist es was anderes, ob man dann quasi sagt, nein, ich gebe dir das von heute auf morgen gar nicht mehr. Oder ob sie zum Beispiel einfach auch die Erfahrung machen, manchmal sind sie ohne Mama auf dem Spielplatz und dann fallen sie vielleicht auch mal hin und dann ist schlicht und einfach keine Brust verfügbar, aber ein Papa, eine Oma, eine Babysitterin, irgendwer, die dann auf andere Weise trösten können und so sozusagen das Repertoire des Kindes, ne, wie es sich trösten lassen kann, erweitern. Und das ist was, was ich eben oft auch ganz intensiv bespreche mit Eltern, auch im Rahmen von meinen Workshops so zum Thema Grenzen und so. Wir denken oft, und das ist was Gesellschaftliches, in so Schwarz-Weiß-Lösungen. Ne? Entweder ein Kind stillt oder stillt nicht. Es hat einen Schnuller oder es nicht. Es ist trocken oder es braucht eine Windel. Und wir lassen oft sehr wenig Raum für diese Grauschattierung dazwischen, für diese Übergänge, für dieses, wir reduzieren jetzt erstmal, wir knüpfen Dinge an bestimmte Situationen. Ja, also wenn Mütter Kleinkinder stillen und die so sehr stillversessen sind manchmal, das gibt's manchmal noch mal so, dass dann so anderthalb, zweijährige auf einmal permanent an die Brust wollen und die Mütter sind echt angestrengt davon, dann kann man zum Beispiel auch sagen, wir definieren bei uns zu Hause so einen Stillsessel oder Stillstuhl und da, wenn wir da sitzen, ne, dann gibt es Milch, aber wir sind ja nicht immer zu Hause und wir sind nicht immer auf diesem Stuhl und es ist dann sozusagen nicht dieses Wegnehmen generell, ich still jetzt nie wieder, aber ich muss dann halt als Kind eine Entscheidung treffen, will ich jetzt vom Fußboden, wo ich gerade Duplo spiele, aufstehen und auf diesen Stillstuhl gehen oder will ich sozusagen hier eigentlich weiterspielen und hatte ich nur so den Impuls, mal kurz noch zwischendrin anzudocken, was manchmal bei kleinen Kindern so ein Ding ist und das ist sowas, ne, das ist eine kleine Zumutung, du kriegst es nicht mehr jederzeit, aber es ist gleichzeitig dosiert und in der Beziehung gehalten. Ich nehme es dir auch nicht sofort ganz weg. Und da gibt es unzählige Varianten von, auch aber zum Beispiel beim Thema Schlafen, ne? So dieses, wir üben das mit dem Einschlafen im eigenen Bett und ich bleib da bei dir, aber du darfst auch in der Nacht noch zu uns kommen und das wirklich zu trennen und nicht zu sagen, wer im eigenen Bett einschläft, muss auch dort bleiben. So, das kann oft ganz viel Sanftheit in die Familien bringen, ganz viel Stress nehmen. Aber das ist was, worüber, finde ich, in unserer Gesellschaft oft wenig gesprochen wird, wenn von solchen Meilensteinen die Rede ist oder von solchen Entwicklungsschritten, dass da eben ganz, ganz viele kleine Zwischenschritte und nochmal ein Rückschritt und nochmal ein Seitenschritt und so oft dazugehören, wenn man das in der Beziehung gestalten will und eben nicht mit solchen Hauruck-Lösungen.
Das gefällt mir total gut, dass du die Veränderung behältst, aber die Vehemenz rausnimmst. Mhm. Dass das ohne so eine Vehemenz funktionieren kann, Dinge zu verändern, weil man dann ja immer in so einen verstarrten Zustand gerät miteinander. Mhm. Der macht es ja dann so anstrengend. Deswegen ist man ja dann so wütend oder sauer oder angestrengt oder K.O., weil man jetzt auch noch zum 7. Mal aufstehen muss und bla bla bla. Ja,
Und gleichzeitig auch das gehört zur Wahrheit dazu. Gibt es auch Momente, da überlegt man sich eine Veränderung einzuführen und scheitert daran und merkt einfach, also der Wille meines Kindes oder die Durchsetzungskraft meines Kindes oder einfach auch das Bedürfnis meines Kindes ist gerade stärker als meine Gegenwehr sozusagen. Mhm. Und das erlebe ich auch oft, dass dann Eltern da sehr negativ über sich sprechen und sagen, da sind wir eingeknickt, da sind wir weich geworden, wir haben jetzt abgebrochen, wir waren halt so inkonsequent und dann sagen die oft so entschuldigend, ich weiß, das soll man eigentlich nicht, aber wir haben es einfach nicht mehr gepackt, wo ich so denke, wie groß ist das denn, wenn man in der Lage ist, eine Veränderung zu probieren, zu merken, der Preis ist noch zu hoch für alle Beteiligten, es klappt einfach noch nicht. Und dann wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir probieren es später nochmal. Also feinfühliger kann man doch nicht sein. Warum wird das oft so geächtet? Warum haben Eltern oft so das Gefühl, wer A sagt, muss auch B sagen, ne? Also was wir einmal angefangen haben, müssen wir dann auch durchziehen, so auch wenn es schwer ist.
Klar, aber ich stimme dir sehr zu. Und gleichzeitig denke ich an die Eltern, die halt diese Zettel bekommen, von denen du vorhin gesprochen hast. Ja, und das ist ja so das maximale elterliche Spannungsfeld. Also selbst wenn ich möchte, dass wir das gemeinsam machen, du und ich in deinem Tempo oder meinem oder wir, ist halt doch dieser gottverdammte Zettel da oder diese Erwartung von außen zu sagen, naja, aber ihr Kind ist halt das Einzige mit Windel oder ihr Kind ist das Einzige, das hier in die Schule kommt und seinen Namen nicht schreiben kann. Ne? Also du kommst ja diesen Veränderungszwängen von außen nicht immer aus. Klar. Und dann bleibt ja nur, in Anführungsstrichen, nur begleiten, oder?
Absolut. Nee, und das ist auch so, also ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ne? Also ich habe natürlich auch schon Kinder, sag ich mal, genötigt zu Veränderungen, wo ich das Gefühl hatte, das muss jetzt und das ist ganz und gar nicht leicht und auch so ein sozialer Druck hilft da nicht und dieses Vergleichen mit anderen Menschen und auch manche Dinge, die man dann so liest und hört, manchmal gibt es ja immer noch so diese Unkenrufe, wenn ein Kind bis in dem Alter das nicht gelernt hat, dann schließt sich ein Zeitfenster dafür wieder und es ist eben auch so, ne, es wäre so schön, wenn man manchmal so pauschal sagen könnte, wenn ein Kind in dem Alter noch das, ist das kein Problem. Und in Wirklichkeit muss man aber so viel differenzierter hingucken. Ne? Wenn ein Kind mit 5 noch eine Windel braucht zum Beispiel, dann kann das total okay sein und unproblematisch. Und vielleicht legt es mit 5,5 die Windel ab und hat nie wieder ein Thema. Es kann aber auch sein, da steckt irgendwas dahinter, ne? Dass das Kind vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht hat mit Verstopfung, Angst hat vor Schmerzen, irgendwas. Und das dann wäre sozusagen einfach dieses, ach, wir behalten mal alles bei, das Kind wird schon sich melden, wenn es soweit ist, dann auch nicht günstig. Ne? Und auch, also und das gibt es halt bei relativ vielen Themen, diese Balance. Wann muss ich meinem Kind einfach noch ein bisschen Entwicklungsraum geben? Wann braucht mein Kind auch so ein bisschen so einen Schubs in die Selbstständigkeit? Weil eben nicht alle Kinder von sich heraus dann auch den Zeitpunkt finden, wo sie sagen, jetzt kann ich den nächsten Schritt alleine gehen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Ding. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das kann man als Eltern auch gar nicht immer hinkriegen. Und ich glaube, eine Erfahrung, die auch viele Eltern teilen, die ich zumindest bei mir auch sehr stark gemerkt habe, ist so dieses, tendenziell wird man von Kind zu Kind gelassener, was so Zeitpläne für Entwicklungsschritte angeht. Ne? Also bei meinem ersten Kind habe ich sehr viel stärker so im Kopf gehabt, jetzt ist doch Zeit für Beikost, jetzt ist doch Zeit für das und das. Und bei meinem vierten Kind war ich irgendwie so in diesem, ach, jedes Kind hat eh seinen eigenen Zeitplan so und war tatsächlich da sehr viel gelassener, was solche Meilensteine angeht, die bis zu irgendeinem Alter dann erreicht sein sollten. Aber ich finde es wirklich wichtig, dass wir uns klar machen, solche Entwicklungsfenster, von denen manchmal ja so die Rede ist, die gibt es halt auch nicht ohne Grund. Also ich habe mal mit einer Freundin gesprochen von mir, die sich sehr, sehr gut auskennt mit Sprachentwicklung, weil sie da auch beruflich mit zu tun hat. Und die hat so gesagt, sie findet das total gut und richtig, dass Eltern heutzutage oft sagen, jedes Kind in seinem Tempo, ne? Und wenn ein Kind mit 1 noch nicht anfängt zu sprechen und mit 1,5 noch nicht so wie andere Kinder und so, wunderbar. Und gleichzeitig sagte sie, gibt es manchmal Eltern, die dieses jedes Kind in seinem Tempo so stark verinnerlicht haben, dass sie halt auch, wenn ihr Kind mit 2,5 noch kein einziges Wort spricht, sagen, ja, das kommt alles noch und sozusagen nicht auf Ursachensuche gehen, obwohl in dem Alter es wirklich einfach angesagt wäre, mal zu schauen, hat das Kind möglicherweise irgendein Problem? Also hat das vielleicht ein Problem mit dem Gehör oder hat es irgendein Problem mit der Mundmechanik oder was auch immer? Also da können einfach auch handfeste Schwierigkeiten dahinter stehen, wo man dann mit so einem erstmal ja sehr liebevoll gemeinten, ach, unser Kind entwickelt sich einfach in seinem Tempo, Kindern dann auch keinen Gefallen tut, weil man dann eben auch Probleme übersehen kann. Und das gilt natürlich für andere Themen auch. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele Themen, da haben wir eben so gesellschaftliche Glaubenssätze, wann ein Kind was können, tun, machen sollte. Und die sind wirklich überhaupt nicht, sag ich mal, in der Entwicklungspsychologie begründet. Also um nochmal auf das Schlafthema zu springen, wir hüpfen hier so ein bisschen zwischen den Beispielen hin und her. Es gibt keine einzige Studie oder keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg, der irgendwie sagen würde, aber in dem Alter müssen Kinder jetzt wirklich im eigenen Bett schlafen, sonst ist die gesamte Entwicklung gefährdet, weil es da auch einfach riesige Unterschiede zwischen den Kulturen gibt. Also es gibt einfach Kulturen, wo das normal ist, dass Kinder bis 13, 14 bei ihren Eltern schlafen, und es gibt andere Kulturen, da ist das ganz unüblich, aber es gibt absolut überhaupt keinen irgendwie wissenschaftlichen Grund dafür, warum ein Kind mit 6 oder mit 8 oder mit spätestens 11 nicht mehr bei seinen Eltern nachts schlafen dürfte.
Mir hat halt auch dieses gefallen, was vorhin so anklang, dass die Veränderung ja von den Eltern oft so übers Kind hineinregnet, wie so ein plötzlicher Sommerregen. Und wir es manchmal, ganz manchmal erstaunliche Erfolge erzielt haben mit einfach mal mit dem Kind drüber reden. Also so, ja. Also das klingt dann immer so blöd, banal, onkelig, aber halt so, das war für uns so ein Change, als wir dann einfach mal gesagt haben, ja, hast du schon mit ihm drüber gesprochen, mit dem Kind? Also, nö. Also, ja, und einfach so bestimmte Dinge ankündigen. Das half, ja.
Ja, das ist witzig, manchmal gehen Eltern eben auch an viele Sachen so verkopft dran, wo ich selbst auch, also mich sehr gut mit auskenne, dass man dann manchmal so denkt, zum Beispiel bei sowas wie das Kind aus dem Familienbett ausquartieren, was ist der perfekte Zeitpunkt? Und das erlebe ich dann ganz oft, dass dann Eltern so sagen, also nicht kurz vor der Geburt vom Geschwisterkind zum Beispiel, weil da ist sowieso so eine vulnerable Phase, aber auch nicht direkt danach, weil es soll sich nicht ausgeschlossen fühlen, aber auch nicht parallel zum Kita-Start, weil da ist sowieso schon so viel Veränderung, und auch nicht in der Krankheitsphase, weil, also, und dann wird das dann so eine Wissenschaft irgendwie. Und da ist es dann auch total gut, diese Feinfühligkeit zu haben, aber manchmal auch ganz cool, einfach mal zu sagen, wir probieren es einfach mal. Also unser Kind wird uns schon zeigen, ob das jetzt okay ist. Und zum Beispiel haben wir öfter mal in unserer Familie das gehabt, dass dann wirklich auch mehrere Veränderungen gleichzeitig passiert sind, weil es einfach sich so ergeben hat. Also ich habe eins unserer Kinder eingewöhnt im Kindergarten, da war ich in der 39. Woche schwanger mit dem Geschwisterkind. Und es war für mich unbequem, weil ich musste dann auf diesen kleinen Stuhl sitzen mit diesem riesen Bauch. Aber für das Kind war das kein Problem. Also das fiel dann halt so zusammen mit der Geburt des Geschwisterkindes, aber das war jetzt nicht irgendwie ein zu viel an Veränderung. Aber hätte man von außen vielleicht denken können, dass das zu viel ist, war aber nicht so. Und auch sowas wie, manchmal ist so eine äußere Veränderung ja auch ein Punkt, wo man, wenn sich sowieso was verändert, auch noch mal ein paar mehr Sachen verändern kann. Ne? Also ich weiß noch, dass eins unserer Kinder wirklich aus dem Familienbett ausgezogen ist, weil es fand, dass das Baby, das Neue, einfach auch echt unruhig ist im Bett. Und dann so dieses, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann auch zu sagen, hey, du könntest auch im eigenen Bett schlafen, wie wär's denn damit? Und diese Gelegenheit so ein bisschen beim Schopf zu packen und zu sagen, okay, hier ist gerade sowieso alles im Wandel und hier ist sowieso Chaos. Warum jetzt nicht auch diese Veränderungsdynamik nutzen, ne, um zu sagen, jetzt gewinnen wir auch das große Kind an sein eigenes Bett, kommt auch nicht mehr drauf an. Ne? Also das kann auch gelingen und es kann aber auch schief gehen. Und gerade beim Thema ans eigene Bett gewöhnen habe ich wirklich von, das klappt beim ersten Versuch, bis wir haben das 5-mal intensiv versucht und abgebrochen und beim 6. Mal hat es dann irgendwann funktioniert, vieles durch. Ich glaube, es ist total wichtig, dass, und das ist natürlich schwer, wenn man Druck bekommt von außen, wir versuchen bei so Veränderungssituationen so ein bisschen so eine anpackende Fröhlichkeit noch auszustrahlen. Nicht so dieses, Kind, wir gehen jetzt ein ganz, ganz schweres Projekt an, das wird für uns alle super schwierig. Weißt du, was ich meine? Sondern so ein bisschen dieses, hey, wer hat Bock, sich mal eigene Bettwäsche auszusuchen, und wir probieren das einfach mal aus. Und wir hängen das auch gar nicht an diese ganz, ganz große, du kannst jetzt nie wieder bei uns im Bett schlafen, Glocke oder so. Ich habe zu einem unserer Kinder wirklich gesagt, wir machen jetzt mal eine Woche, wo ich jede Nacht mit dir in deinem neuen Bett schlafe. Einfach, dass wir mal gemeinsam ausprobieren können, ob das überhaupt ein gutes Bett ist. Weil Betten kann man zurückgeben, aber nicht ewig. Die muss man probiert haben. Und dann entweder, wenn man die neu gekauft hat. Super. Das ist so. Sonst kann man die nicht mehr zurückgeben, wenn man die nicht getestet hat. Und dann war das einfach so ein, okay, ist ja nur für eine Woche, ne? Und wir machen das hier zusammen und wir probieren das mal aus. Und nach einer Woche war dieses Bett schon nicht mehr so ein unvertrauter Ort ja. oder so. Aber man kann natürlich auch so wie ihr das eigene Kind traumatisieren und das Feuerwehrbett verschwinden lassen. Das ist halt dann ein Beispiel für eine nicht so gut gehandelte Veränderung.
Ach, wieso? Entschuldige mal, ja? Wir hatten Wasserschaden, er hat das Feuerwehrbett verloren. Ja, treue HörerInnen werden wissen, genau, dass wir darüber mal an anderer Stelle versprachen. Ja.
Ja.
Oh Mann, okay.
Und gleichzeitig ist einfach das ganze Leben mit Kindern und als Familie super viel Veränderung, ne?
Ja,
so viel genau. Veränderung, was man einfach nicht plant, steuert, angeht, sondern wo man einfach davor steht und sagt, krass, wie haben wir uns verändert? Wie haben unsere Kinder uns verändert? Wie hat sich die Beziehungsdynamik verändert?
Genau. Ja. Und das, ja, das hilft mir halt meistens immer nur hinterher, aber manchmal sogar in der Situation, wo ich mir denke, so, ja, aber das ist nichts Statisches. Also Veränderung kommt, ob du willst oder nicht, und sei es nur, dass dieses Kind, auch dieses Kind irgendwann groß sein wird, und es wird irgendwann, ja, mit 1,86 Meter wird es nicht mehr in deinem Bett schlafen, garantiert, ja, aber das, ich weiß schon, dass in der Situation hat mir das die Gefühle nicht leichter gemacht, aber wisse, Veränderung kommt, das ist manchmal trotzdem ganz schön zu wissen.
Ja,
cool. Vielen Dank, Nora. Dann nehme ich da auf jeden Fall viel mit für Veränderungen hier oder dort und würde sagen, wir gucken mal auf die Unterstützer unserer aktuellen Folge. Und das ist diesmal die WubiBox. Es folgt also etwas Werbung. Die WubiBox wurde uns netterweise jedem von uns eine zugeschickt. Das heißt, wir konnten ausführlich zu Hause hier testen und ausprobieren. Und das ist letztlich eine Audiobox, ein Wiedergabelautsprecher mit schönen Knöpfen und es liegt sehr gut in der Hand. Es hat kein Display.
Genau, ja. Also das heißt, die WubiBox ist im Prinzip dafür gemacht, dass ihr euren Kindern ein Gerät mitgeben könnt in ihre Kinderzimmer, oder die können das auch mit rausnehmen. Und da haben sie Zugriff auf Podcast oder von euch ausgewählte Musik. Und zwar dadurch, dass die WubiBox verknüpft ist mit eurem Spotify-Account. Das heißt, ihr braucht sozusagen eine Spotify-Mitgliedschaft. Und dann könnt ihr aber sozusagen aus allen Audioinhalten dort für eure Kinder sozusagen Inhalte auf die WubiBox zuweisen und eure Kinder können die abspielen, ohne dass sie euer Handy mit sich rumschleppen müssen und ohne dass sie Zugriff auf euren Bildschirm haben oder irgendwelche anderen Apps. Und dann ist das echt total intuitiv. Die Kinder drücken auf den Knopf, es gehen ihre Kinderlieder oder ihre Kinderhörspiele los, die sie gerne hören. Unsere Kinder hören zum Beispiel total gerne den Kinderpodcast, ne? Mira und das fliegende Haus, solche Sachen. Drücken die dann auf den Knopf, das ist damit belegt, dann kommen nur davon die Folgen. Und diese Box, das finde ich total cool, ist so zeitlos designt, dass die jetzt auch nicht Kinderprodukt schreit, sondern dass durchaus auch Teenager, die mal mit in den Park nehmen können und da sozusagen einfach Musik hören, wenn die sich da mit ihren Freunden treffen oder so. Also es ist jetzt nicht eine Kleinkind gelabelte Investition, sondern die kann wirklich mit dem Kind so mitwachsen und ihr habt eben sämtliche Audioinhalte, die ihr sozusagen euren Kindern sonst auch zur Verfügung stellen würdet, dann eben über die WubiBox zur Verfügung.
Ganz genau. Und ihr wisst ja vielleicht, dass ich irgendwann mal erwähnt habe, dass mich bei Spotify das Thema Videopodcasts in Kinderhänden so ein bisschen genervt hat. Und das ist natürlich hier super elegant gelöst, weil man kann hier auf Play drücken bei den Dingen, die du vorbelegt hast, aber es hat eben kein Display dazu und dein Handy bleibt einfach bei dir.
Genau. Und ihr könnt auch Inhalte auf eine SD-Card spielen und auch über die WubiBox abspielen. Also ihr braucht nicht unbedingt Spotify, sondern ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel noch Inhalte habt, ne, selbst vorgelesene Geschichten oder so, könnt ihr die auch noch über die WubiBox abspielen.
Das stimmt. Das ganze Ding hat noch ein paar weitere Funktionalitäten. Am besten, ihr guckt das euch einfach mal im Netz selber an. Wir packen euch den Link zur WubiBox in die Shownotes. Genau, und für alle, die sich eine WubiBox kaufen möchten, haben wir einen Code über 5 Euro. Er lautet aller-anfang-wubi5. Er ist gültig bis Ende Juni. Und die ganzen Details dazu findet ihr dann ebenfalls bei uns in den Shownotes. Damit können wir zu unserem wunderbaren Postfach kommen, liebe Nora.
Ja.
Exemplarisch zu diesen vielen schönen Mails, die ihr uns geschickt habt, zur Schönheitsfolge von letztem Mal. Ich struggle bei dem Thema, weil ich selbst eine essgestörte und körperbildgestörte Vergangenheit habe. Wenn es um Schönheit und Körperbilder und Essen geht, bin ich bei meinen Kindern super empfindlich. Ich hasse es, wenn mein Mann die Körper der Kinder kommentiert oder wenn er Essen in gesund und ungesund einteilt. Er versteht nicht, dass so etwas schon etwas bei den Kindern auslösen kann oder sie sich irgendwann später daran erinnern und auf schlechte Gedanken kommen. Auch viele Körper der Figuren aus Kinderserien sind oft sehr normoptimiert oder superdünn, aber alles verbieten geht ja auch nicht. Wie spricht man mit Kindern über diese Sachen, ohne sie zu stressen und ohne da ein Fass aufzumachen? Ich bin nicht sicher und es ist ein täglicher Kampf. Darum ganz dickes Dankeschön, liebe Nora, dass du dich um die Awareness kümmerst und hoffentlich vielen Leuten die Augen öffnest. Liebe Grüße.
Ja. Ja, da steckt viel drin in dieser Nachricht. Ne? Uns haben ganz, ganz viele, gerade auch Frauen, geschrieben, die tatsächlich auch von Erfahrungen mit Essstörungen, mit Körperschema-Schwierigkeiten bis heute uns erzählt haben, denen es ein großes Anliegen ist, dieses Erbe sozusagen ihren Kindern nicht weiterzugeben. Und oft ist es tatsächlich leider so, dass gerade Väter, die dann manchmal einfach selbst auch persönlich weniger Erfahrung mit diesen Themen haben, dann da manchmal so ein bisschen drüber hinweggehen und sagen, hey, ich kann doch Kindern sagen, was gesund und ungesund ist, ist doch ganz normal, und da nicht die gleiche Sensibilität an den Tag legen, einfach weil sie andere biografische Erfahrungen gemacht haben. Ich habe da nicht den einen goldenen Tipp. Ich glaube, es ist Glaubenssatzarbeit letztlich, die da nötig ist, und es gibt zum Glück wirklich gute Beratung einfach zu diesem Thema. Ich empfehle immer wieder auch auf Instagram ErnährungsberaterInnen, die wirklich gewichtsneutral und sensibel für diese individuellen Bedarfe von Menschen sozusagen beraten und eben nicht sagen, das Ziel von guter Ernährung ist, dass Menschen hauptsächlich dünn sind, sondern es geht um Gesundheit, es geht um aber auch eben seelische Stabilität und darum sozusagen, dass man keine Angst vor Lebensmitteln hat, dass man kein restriktives Essverhalten ausbildet. Ich glaube aber, da sind wir echt alle noch am Umlernen, und die gesellschaftlichen Botschaften sind sehr stark, und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren auch in Sachen Sichtbarkeit sozusagen für einen gewichtsneutralen Ansatz in der Ernährungsberatung und so noch viel tut, dass da noch viel mehr Sichtbarkeit kommt. Und bei diesem Thema, man kann ja nicht alles verbieten an Serien, da bin ich hundertprozentig bei ihr. Das ist bei uns auch ein Thema. Mein persönlicher Umgang damit ist dann weniger, irgendwelche Serienfiguren oder sowas zu verbieten, als einfach zu versuchen, die zu ergänzen. Also wirklich zu sagen, manche Serien gucken Kinder und manche Comics gucken die alle, das ist alles wunderbar. Aber wenn ich einen Film aussuche, wenn ich ein Buch aussuche, wenn ich was mit nach Hause bringe, dann wähle ich auch ganz bewusst Medien aus, die sozusagen mit diesen ganz klassischen, normschönen Sehgewohnheiten brechen und dann Protagonisten zeigen, die anders aussehen, die anders ticken. Und ich habe das Gefühl, allein das macht schon so ein bisschen was mit dem Horizont, wenn man nicht immer das Gleiche sieht.
Und ich denke halt auch, dass es auch okay ist zu sagen, dass man da ein Thema hat. Man muss es ja nicht, man muss ja nicht, wie du selber schreibst, wie sie schreibt, ein komplettes Fass aufmachen, aber sozusagen, ich finde schon, dass alle wissen dürfen, wenn ich bei einem Thema einfach eine Sensibilität, eine Vergangenheit, eine Geschichte, ein Thema habe, wo ich einfach sage, ja, das ist ein Thema, das ist für mich nicht so leicht. Ich denke schon, dass da meinen Kindern mehr geholfen ist, als wenn ich irgendein Thema komplett ausblende.
Ja. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen zu unserer Tochterwunsch-Folge von Lisa, die da noch einen sehr wichtigen Aspekt ergänzt. Und sie schreibt, hallo, ich wollte noch was zur Gender-Disappointment-Folge ergänzen. Nora meinte ja, dass immer mehr Eltern immer früher in der Schwangerschaft herausfinden wollen, welches biologische Geschlecht ihr Kind hat. Meine Frau ist Genetic Counselor, ein Beruf in vielen Ländern, der in Deutschland gerade erst als genetische Fachberaterin etabliert wird. Es geht um die Beratung von Menschen zum Thema genetische Krankheiten, Diagnosen, welche Tests gemacht werden können und auch, was die Auswirkungen von solchen Tests sind, zum Beispiel bei Krebs, Erbkrankheiten und eben auch in der Schwangerschaft. Meine Frau sagt, dass viele Eltern jetzt mittlerweile schon denken, dass das Ziel bei den Ultraschalluntersuchungen und genetischen Tests in der Schwangerschaft sei, das Geschlecht herauszufinden, und sich gar nicht richtig bewusst machen, dass es wirklich um Gesundheit geht. Den Ärzten ist es egal, welches Geschlecht das Kind hat, das ist quasi nur eine zufällige Zusatzinformation. Die gucken, wie sich das Kind entwickelt. Eltern können böse überrascht werden, wenn sie fröhlich zum Genderscan marschieren und dann herausfinden, dass der Fötus vielleicht schwere gesundheitliche Probleme hat. Das soll jetzt gar nicht Angst machen, die allermeisten Kinder sind ja gesund, aber man sollte schon wissen, welche Informationen man da theoretisch kriegen könnte und auch von den Ärzten oder eben einem Genetic Counselor entsprechend aufgeklärt werden. Wir persönlich haben uns übrigens bei den Geschlechtern unserer drei Kinder überraschen lassen. Ich fand es schön, mich gedanklich mit jedem neuen Kind zu binden, ohne in bestimmten Geschlechtermustern zu denken. Danke für die tollen Impulse in den Podcast-Folgen, Lisa. Das fand ich einfach auch nochmal so einen wertvollen und wichtigen Aspekt, dass wir manchmal gesellschaftlich so denken, oh, jetzt kommt der Ultraschall, der Gender-Reveal-Ultraschall, weißt du, so als wäre das der Fokus. Und eigentlich geht es ja bei diesen Ultraschalluntersuchungen um ganz andere Dinge, um viel wichtigere Dinge letztlich auch. Und ja, da braucht es einfach auch eine gewisse Demut vielleicht, erstmal zu sagen, wenn wir da sozusagen Informationen bekommen, dass unser Kind grundsätzlich sozusagen sich gut entwickelt, dann ist das schon mal eine ganz große Erleichterung, ein ganz großes Geschenk, unabhängig davon, was wir da über ein Geschlecht erfahren haben.
Voll, ich fand diese Scans auch immer nicht einfach, ne? Wenn ihr dann so, ah, da ist die Leber, ah, nee, warten Sie halt, nee, wo, jetzt finde ich gar nicht, wo ist jetzt das, und wir waren mit einem Kind eben relativ aus quasi Fehlalarmsgründen relativ viel in solchen Scans und dann, ja, da hofften wir einfach immer nur, endlich eine klare Antwort auf so ein paar medizinische Fragen zu bekommen. Insofern, cooler Hinweis von Lisa und sehr interessant, ich hatte noch nicht von Genetic Counselors gehört vorher.
Nee, genau. Und einige von euch haben noch völlig zu Recht darauf hingewiesen, was wir in der Folge auch schon immer mal wieder so angedeutet hatten. Selbstverständlich erfährt man bei solchen Gender Reveals in der Schwangerschaft und auch, weil man ein Baby unmittelbar nach der Geburt anguckt, sozusagen ohnehin nur, was sozusagen ne, biologische Geschlechtsmerkmale sind, welche Geschlechtsidentität ein Kind dann später hat und was es uns später sozusagen über sich selbst erzählt, das werden wir sowieso erst im Laufe unseres Lebens erfahren und da kann sich natürlich auch immer noch mal was ändern.
Ja, Loco, genau. Okay. Dann vielen Dank und dann war es das schon wieder für heute. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.